und entweichen die Völker einmal, lassen sie sich nur mühsam oder gar nicht mehr zurückgewinnen. Es überrascht daher nicht, dass alle russischen Herrscher versucht haben, entweder die innere Dynamik zu kontrollieren oder ein eisernes Band um den Kessel zu schlagen. Bleiben die Völker schon nicht freiwillig zusammen, hält man sie eben an der langen Leine, bietet ihnen etwas Freilauf an oder unterdrückt ihre Bestrebungen gewaltsam. Bereits Alexander I. hatte mit einem Modell regionaler Selbstverwaltung experimentiert. Nachdem Finnland mit dem russisch-schwedischen Krieg von 1809 an ihn gefallen ist, wird es weder annektiert noch direkt aus Moskau regiert. Stattdessen lässt er sich zum finnischen Großfürsten proklamieren, schwört den Throneid, bestätigt die tradierten Rechte des finnischen Adels und gesteht ihm sogar weitreichendere Selbstverwaltungsrechte als unter der schwedischen Herrschaft zu. Diese Methodik, ethnische Eliten für das russische Imperium zu kooptieren, wendet auch Putin im heutigen Tschetschenien an. Ramsan Kadyrov, dessen Vater Ahmad im ersten Tschetschenienkrieg noch gegen Jelzin gekämpft hatte, darf lokal unumschränkt regieren, aber nur bei absoluter Loyalität zum Moskauer Herrscher, dem er auch Truppen für dessen Feldzug in der Ukraine zu stellen hat. Ein modernes Feudalsystem. Diese Modelle regionaler Autonomie bleiben aber die Ausnahme, denn sie schaffen keine Akzeptanz für die imperialen Ideen, die Völker bleiben für sich und der russischen Herrschaft innerlich unverbunden. Andere Herrschaftstechniken versuchen daher, die innere Identität aufzulösen, die Völker zu russifizieren. Wer sich innerlich als Russe empfindet, trägt die imperiale Idee mit und hat kein Verlangen mehr nach Eigenständigkeit, so die Überlegung. Bereits Katharina II. Bietet dem ukrainischen Adel die Aufstiegsassimilation an. Wer die russische Oberherrschaft loyal umsetzt und sich persönlich an der russischen Kultur orientiert, erhält Privilegien und Ämter, darf am glanzvollen Hof in St. Petersburg leben.